über 1,5 Millionen US-Dollar. So hoch sind die durchschnittlichen Kosten nach einem Cyberangriff. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Sophos MDR bietet rund um die Uhr zuverlässigen, kosteneffizienten Schutz vor Cyberbedrohungen. Jetzt informieren unter sophos.de/mdr. Sophos schreibt man S-O-P-H-O-S.
Ich bin Daniel Retschitz-Ecker, das ist Thema des Tages. Der Nachrichtenpodcast vom Standard. Als Chefin der Erste Bank Österreich ist Gerda Holzinger-Burgstaller die mächtigste Bankerin des Landes. In der neuen Folge unseres Schwester-Podcasts CEO spricht Standard-Chefredakteur Gerold Riedmann mit ihr über eine Branche, die in Schieflage geraten ist. Und wir klären auch die Frage, was die Politik unternehmen muss, um Österreich aus der Rezession zu holen. Das Interview hören Sie jetzt hier bei Thema des Tages. Wenn Sie unsere neue Folge von CEO immer dann hören wollen, sobald sie erscheint, dann abonnieren Sie unseren eigenständigen CEO-Kanal auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.
Gerda Holzinger-Burgstaller, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, Österreichs Wirtschaft ist lange nicht gewachsen. Jahrelang war es da, das Rezessionsgespenst. Und mittlerweile muss man sagen, es ist längst kein Gespenst mehr. Wir haben uns ja regelrecht in einer Rezession festgefahren. Bis zuletzt, wenn man sich den ersten Aktienkurs ansieht, und da ist ja nicht nur die erste in Österreich drin, aber eben auch, dann ist er auf Höchststand wunderbar, auch während Ihrer Vorstandstätigkeit in Österreich eigentlich nur angestiegen. Schwierige Zeiten für die Menschen, herrliche Zeiten für die Banken. Oder irre ich mich?
In der Erste Group haben wir eine sehr spezielle Zusammensetzung und ich glaube genau dieses Gesamtgefüge ist das, was uns erfolgreich macht in Summe. Wir haben in der Erste Bank und vor allem, wenn man jetzt dazu nimmt, die angekündigte Transaktion in Polen, eine wirkliche Größe erreicht. Wir sind die größte Bank zwischen Deutschland und Russland. Das heißt natürlich auch, dass wir hier eine Streuung haben, eine Diversifizierung, auch in den Ergebnissen. Wenn es Österreich mal nicht so gut geht und den anderen Ländern besser geht, habe ich in Summe hier eine sehr positive Entwicklung. Wir haben schon Jahre erlebt, wo das andersrum war, wo Österreich extrem gut performt hat. Das war beispielsweise 2023 der Fall. Da war vielleicht in dem einen oder anderen CEE-Land die Entwicklung nicht so erfreulich. Und genau diese Diversifizierung, die Sie auch vielleicht von Ihrem privaten Aktienportfolio kennen. Genau das ist das, was die Erste ausmacht und deswegen sind wir in Summe hier sehr erfolgreich. Und ja, wir freuen uns wirklich über die Entwicklung am Kapitalmarkt, die Börseentwicklung. Und vielleicht ein allgemeiner Satz, ganz generell im ATX sehen wir eine sehr erfreuliche Entwicklung. Es ist jetzt nicht nur bankengetrieben, aber wir haben in Österreich viele gute Unternehmen.
Ja, auch die Versicherungen sind beim ATX momentan ja die Boomer.
Und all diese guten Unternehmen, die Sie in dem ATX finden, haben eben den Vorteil, dass sie nicht nur auf die heimische Wirtschaft angewiesen sind. Sie sind teilweise sehr stark exportorientiert und haben viele von ihnen, Sie haben Versicherungen angesprochen, Sie haben die Erste angesprochen, es gilt für viele andere Unternehmen auch, den großen Vorteil, dass sie von der guten Entwicklung in Osteuropa profitieren.
Wir haben ja den Vorteil hier, wir haben Zeit. Lassen Sie uns etwas bei der wirtschaftlichen Situation bleiben. Und da freue ich mich ganz besonders, mit Ihnen darüber diskutieren zu können, weil Sie ja was haben, was wir alle uns wünschen, nämlich Einblick in so viele Konten. Nein, Sie haben in Ihrem Institut natürlich Kreditgespräche. Sie haben einen ungeschönten Einblick auch darauf, wer Geld braucht, wer Geld hat und wer was damit anstellen will und wer eher den Kopf einzieht. Also wenn es natürlich um Privatpersonen geht, aber vor allem auch um die Wirtschaft, um KMUs, kleine, mittlere Unternehmen. Wie geht's Österreich aktuell?
Es ist sehr unterschiedlich. Das, was Sie angesprochen haben, ist natürlich der große Vorteil in der Bank, dass wir in jede Branche einen Einblick haben, dass wir Partnerin von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern sein können. Und hier sehen wir einige, die gut wachsen. Vielleicht ein Beispiel, das nicht so bekannt ist, aber das immer wieder jetzt auch als Positivbeispiel genannt wurde, ist die Eisenbahnbranche. Da haben wir einen wirklichen wachsenden Markt. Gute Unternehmen, viele Unternehmen, die hier tätig sind in Österreich. Wir haben klassische Industrien und die prägen natürlich auch in Summe die Wirtschaftsentwicklung in der Industrie beziehungsweise vor allem auch in der Bauwirtschaft. Wir sehen auch Schwierigkeiten und Herausforderungen im Dienstleistungsbereich, teilweise in der Gastronomie und vor allem auch im Handel. Das sind so die großen Branchen, die wir auch in Österreich haben und deswegen das von Ihnen angesprochene Wirtschaftswachstum, das wir sehen, mittlerweile das dritte Jahr einer Rezession oder zumindest kein Wachstum. Schauen wir, was dann wirklich passiert im Dezember, beziehungsweise es ist und bleibt eine Herausforderung.
Aber das heißt zum Beispiel, weil man solche Einblicke auch irgendwie als Frühindikator sehen könnte, ich kann mich an ein Gespräch mit dem ASFINAG-Vorstand erinnern, als Tunneldurchfahrten, als Konjunkturmesser herangezogen wurden, weil ja auch die Transporthäufigkeit einen Einblick gibt, wie geht es der Industrie, was wird geliefert, was wird ausgeliefert. Wenn die Bauwirtschaft anzieht, wenn man sich die Strabag-Aktie aktuell so ansieht und wir werden mit Herrn Haselstein in diesem Podcast auch demnächst sprechen. Das heißt, dass ein Anziehen in Infrastrukturprojekte ja eigentlich eine gute Nachricht schon wäre in der aktuellen Situation.
Ganz klar eine positive Nachricht. Was wir auch sehen, ist, dass die Nachfrage steigt im Zusammenhang mit dem privaten Wohnbau. Hier sehen wir, dass Menschen das Bedürfnis Wohnen immer gehabt haben und jetzt in eine Situation kommen, wo sie mit gesunkenen Zinsen, niedrigeren Baukosten wieder in die Situation versetzt wurden, dass sie hier auch wirklich ins Eigenheim gehen. Da sehen wir eine klare Nachfrage und wirklich auch einen Anstieg im Vergleich zu den Jahren davor. Das heißt, wir glauben in Summe, dass wir den Talboden hier jetzt in Österreich verlassen und in eine positive Entwicklung gehen.
Beim Wohnbau und vor allem, wenn es um die Häuselbauer geht, hätte jetzt der frühere Bundeskanzler, auch der Finanzminister, der frühere, also in dem Fall Karl Nehammer, aber auch Magnus Brunner, sich kaum halten können, weil dann wäre eine Tirade auf die KIM-Verordnung losgegangen. Die KIM-Verordnung, diese Verordnung der Finanzmarktaufsicht, die dazu geführt hat, dass einerseits 20% sozusagen Eigenkapitalquote, also fürs eigene Projekt vorhanden sein müssen, aber für Private auch in zweiter Linie 40% der laufenden Kosten, die nicht überschritten werden dürfen, die in einen Kredit, in eine Kredittilgung fließen dürfen. Jetzt ist die weg. Irgendwie ist sie doch so halb verlängert, weil man soll weiter darauf achten. Was hat sich denn jetzt geändert? Ist die KIM-Verordnung schuld daran, dass es jetzt aufwärts geht, das Auslaufen der KIM-Verordnung?
Die KIM-Verordnung war nicht daran schuld, dass es so weit runtergegangen ist und die KIM-Verordnung oder das Aufheben der KIM-Verordnung ist nicht der Grund dafür, dass es jetzt wieder deutlich nach oben geht. Es war, glaube ich, eine Gemengelage und vielleicht erlauben Sie mir gerade aus der Banksicht einen wichtigen Satz, den ich hier unbedingt klarstellen möchte. Es ist im ureigensten Interesse des Kreditnehmers, dass die Kreditvergabe nachhaltig ist. Das ist aber auch im ureigensten Interesse der Bank, weil ich möchte mein Geld wieder zurückhaben. Das ist einmal die Ausgangslage. Das heißt, nachhaltige Kreditvergabe ist etwas, was wir seit Jahren, Jahrzehnten betreiben. Und das sieht man auch in der guten Qualität unserer Kredite. Die Finanzmarktstabilität und die KIM-Verordnung per se hat natürlich die Marktentwicklung in Summe vor Augen gehabt. Und ja, es gab sicherlich ein sehr großes Wachstum in dem Bereich. Und hier hat man aus makroökonomischen Gründen diese KIM-Verordnung verabschiedet. Die Parameter, die Sie angeführt haben, egal ob es jetzt die Eigenkapitalkomponente ist, ob es die
Leistbarkeit
ist oder auch die Laufzeit, das war der dritte Parameter, der hier angeführt wurde, die sind grundvernünftig. Und Sie werden niemanden in der Branche finden, der gegen diese Parameter per se argumentieren kann, mit dem großen Kaviat. Und das ist ganz klar, dass wir in Österreich es wieder geschafft haben, eine Regelung, die dem Grunde nach grundvernünftig ist, im Detail extrem bürokratisch auszugestalten. Es hat Banken die Flexibilität genommen. Die Flexibilität, die wir vielleicht gerade in der Zeit mit steigenden Zinsen und hohen Baukosten gebraucht hätten, um etwas mehr zu finanzieren. War das gut? Muss man im Nachhinein, diese Frage muss man gelten lassen. Und das andere Thema ist, dass es nach wie vor Einschränkungen gibt, beziehungsweise hier die Bestrebungen gibt, Grundzüge eben aufrechtzuerhalten und an den Parametern per se kann ich auf jeden Fall nichts aussetzen. Ich kann nur an der fehlenden Flexibilität, die diese KIM-Verordnung Banken geboten hatten, da hatten wir ganz viele Kritikpunkte.
Da muss man zwei Sachen wissen. Einerseits, Sie sprechen ja auch in der Wirtschaftskammer für die ganze Bankengruppe sozusagen, die wir in Österreich haben oder die Grundgesamtheit der Banken. Und ich kenne schon Institute, die dann anfangen würden, Kredite zu vergeben, wenn sie längst aufgehört haben bei der ersten. Das ist ja auch ein Geschäftsmodell, sind oftmals auch jene, die für Spareinlagen sehr hohe Zinsen bezahlen, weil sie das Geld brauchen sozusagen. Aber davon abgesehen, die Kriterien sind nicht völlig daneben. Es war vielleicht auch die Beruhigung notwendig oder auch der Hinweis darauf, dass Menschen nicht mehr Geld in Anspruch nehmen sollen, als sie je die Möglichkeit haben, das in den nächsten Jahrzehnten zurückzuzahlen. Aber jetzt wäre in diesem Geschäft, das für die Banken, auch für die erste, sehr lukrativ ist, die Hypothekarkredite, sie hätten mehr Spielraum und haben mehr Spielraum in der Vergabe. Nützen sie den und von mir aus auch komme, was wolle? Oder geht es eh so weiter wie bisher? Haben Sie Ihre Kundenberater, Ihre lokalen Risk-Managements angewiesen, da jetzt anders vorzugehen? Oder geht es eh so weiter wie auch während der KIM-Verordnung?
Man muss dazu sagen, die KIM-Verordnung ist ja ausgelaufen mit Ende Juni. Wir sind jetzt im August und wir werden sicherlich beobachten, wie die Entwicklungen weitergehen. Aus unserer Sicht ist es wirklich der Fokus auf die Nachhaltigkeit der Kreditvergabe abzustellen. Und das wird vielleicht in Ihrem Fall eine andere Leistbarkeitsbeurteilung sein als bei Ihrer Kollegin, Ihrem Kollegen, als bei mir, als bei vielen anderen Personen. Also dieses Eingehen auf den Einzelfall, das wollen wir ganz klar machen. Wir wollen den Spielraum, der uns geboten wird, auch nutzen, aber immer unter der ganz klaren Überschrift, es muss eine nachhaltige Kreditvergabe sein.
Aber das heißt auch, wer seine Bankberaterin, seinen Bankberater vor 4 Monaten aufgesucht hat und mit hängendem Kopf nach Hause gegangen ist, der könnte sich noch einmal einen Termin ausmachen.
Entweder war die Leistbarkeit vor 4 Monaten da und dann ist sie jetzt auch noch da oder umgekehrt. Ich habe ganz wenige Fälle gesehen, wo die KIM-Verordnung wirklich die absolute Schranke war für die Kreditvergabe. Es waren viele Konstellationen, Einzelfallkonstellationen und auch da gab es die Möglichkeit, Ausnahmen zu machen. Was es uns erleichtert und dafür bin ich wirklich dankbar, ist, dass wir in der Handhabung einen größeren Spielraum haben, wie die Finanzmarktaufsicht in 6 Monaten, in 12 Monaten die Situation beurteilt, das werden wir dann sehen. Unser Ansatz ist ganz klar aus einer Risikoperspektive, es muss eine nachhaltige Kreditvergabe sein.
Apropos KIM, und jetzt kommt ein sehr weiter Sprung. Es gab Zeiten, in denen Kim Jong-un der einzige Verrückte auf der Weltbühne war. Allerdings sind jetzt die Handlungen, insbesondere auch des US-Präsidenten, völlig unvorhersehbar geworden. Es sind die Zölle für China werden verhängt, dann werden sie auf 3 Monate verschoben, dann abermals auf 3 Monate verschoben. Die Schweiz fast 39% Zoll aus, weiß eigentlich nicht genau warum, bis heute nicht. Die EU hat es auf 15 geschafft, aber die Sache mit dem Geldgeschenk von 600 Milliarden ist nicht ganz geklärt. Was macht das in dieser Gemengelage? Und gehen wir vielleicht zurück zur gesamtwirtschaftlichen Lage. Was macht das mit Österreich oder ist mit den 15% und es hat eh alle in der EU so getroffen, eh alles pipi-fein?
Das eine sind die 15%, wenn es denn bei den 15% jetzt final bleibt. Also wir kennen ja die Details dieses Deals noch nicht. Das gilt es noch abzuwarten. Der wirklich große negative Impact von all diesen Diskussionen ist die große Unsicherheit. Egal mit welchen Unternehmenskunden ich spreche, Unsicherheit ist Gift für Investitionen, Unsicherheit ist Gift für Wirtschaftswachstum. Und natürlich all die Diskussionen, die wir jetzt über viele Monate erlebt haben, und vielleicht wird noch einmal verlängert, China wurde gerade noch einmal verlängert, die Diskussion über die Zölle. In Europa haben wir jetzt die 15%, die sind etwas niedriger als ursprünglich angekündigt. Wenn es bei diesen 15% bleiben sollte, ist der größte Mehrwert aus meiner Sicht, dass wir wieder Stabilität haben und dann hier in eine planbare Zukunft kommen. Was braucht es? Planbarkeit, es braucht Rechtssicherheit und das haben wir vermisst in den vergangenen Monaten. Das hat eine schon schwierige Situation in Österreich vielleicht noch ein bisschen schwieriger gemacht.
Wie sich die Märkte entwickeln, welche Einschätzungen es gibt, sind ja auch Dinge, die Sie im Vorstand diskutieren und zwar auf sehr vielen Ebenen in der ganzen Gruppe und auch in Ihrem Bereich in Österreich. Mit welchen Annahmen rechnen Sie denn momentan für die kommenden Monate, für die kommenden Perioden?
Also wir rechnen für Österreich ganz konkret mit einer ganz leichten Abschwächung der Wirtschaft. Also wir gehen von minus 0,2% aus. Heutige Perspektive klarerweise. Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr 2026 in Österreich etwas wachsen werden, aber auch noch sehr moderat um 0,5 Prozentpunkt herum. Auf der Inflationsseite glauben wir, dass wir bei ungefähr 2,9% rauskommen werden in diesem Jahr. Wir sehen natürlich, und das wird sich weiter so halten, eine gewisse Unterscheidung in der Inflationsquote im Vergleich Österreich zur Eurozone. Also wir werden hier eine höhere Inflationsrate in Österreich sehen. Das sind die jetzigen Prognosen. Wie gesagt, wir haben viele Prognosen in der Vergangenheit gesehen. Das eine oder andere hat sich dann immer geändert. Aber in Summe würde ich es gerne so beantworten. Wir sehen hier, dass wir wirklich in ein Wachstum jetzt langsam hineinkommen. Wir sehen positive Signale. Wie viel davon sich heuer noch niederschlagen werden und dann wirklich in den Zahlen niederschlagen werden, das ist immer ein bisschen zeitverzögert. Also ich hoffe, dass wir spätestens im Jahr 2026 auch in Österreich wieder ein Plus davor haben werden.
Welche Varianz hätte in dieser Prognoseformel ein Frieden in der Ukraine?
Genau in Prozentpunkten ist es schwierig festzumachen. Ich glaube, es würde vor allem eine sehr positive Auswirkung auf die Stimmungslage im Land haben. Wir haben viele Bereiche, viele Branchen, die hier Anknüpfungspunkte haben, die vielleicht auch bei einem Wiederaufbau in der Ukraine einen Beitrag leisten könnten, Wachstum generieren könnten. Das wäre sicherlich sehr positiv. Ich glaube nicht, dass es eine große Veränderung in den Zahlen für 2025 hätte, aber natürlich in der Prognose in den nächsten Jahren hätte es eine sehr positive Wirkung.
Sie haben eingangs angesprochen, dass die Kreditvergabe wieder ansteigt und das muss man kurz mit einer Runde erklären. Das ist insofern eine sehr gute Nachricht, weil dann eben der Mut da ist, neue Projekte in die Hand zu nehmen und es ist keine schlechte Nachricht, dass Kredite aufgenommen werden. Das Kreditwachstum liegt bei der ersten Gruppe und wir kommen gleich auf Österreich bei 4% in den Ostländern, wenn man so will. CEE heißt das ja in Managementsprache, also in Mittel- und Osteuropa, 4%. 1,7 waren es in Österreich, als ich das im Geschäftsbericht herausgesucht habe. Auch bei Inflation und Wirtschaftswachstum, dafür kann die erste nichts, sticht Österreich negativ heraus. Was machen wir denn falsch im Vergleich zu den anderen?
Ich glaube, die Diskussion ist eine bekannte, dass wir in einigen Statistiken, wenn wir uns den Europavergleich vor Augen halten, nicht an erster Stelle stehen, beziehungsweise eher in den hinteren Rängen vorkommen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wo haben wir in den letzten Jahren hier verloren als Österreich im Vergleich zu anderen Ländern? Wir haben sicherlich eine spezifische Ausgangslage, aber wir haben, und das sollte der Fokus der Diskussion sein, welche Chance sehen wir, welche Möglichkeiten haben wir, uns hier wieder nach vorne zu arbeiten? Wir sind in einer Situation, wo wir tagtäglich in vielen Medien und auch in vielen Gesprächen sehr schnell, sehr österreichisch ein bisschen jammern, das Negative suchen und auch das immer wieder hervorstreichen. Ich bin eine klare Anhängerin von der Devise, man muss optimistisch in die Zukunft blicken. Und Optimismus, ich möchte das auch hier noch einmal festhalten, heißt jetzt nicht, dass wir uns alle eine rosarote Brille aufsetzen, uns zurücklegen im Liegestuhl und sagen, es ist alles gut. Nein, das ist es nicht. Wir sehen, und das haben Sie angesprochen, in den Zahlen, in den makroökonomischen Zahlen und auch in vielen anderen Diskussionen, dass Österreich verloren hat an Wettbewerbsfähigkeit. Aber Optimismus heißt für mich ganz klar an die Fähigkeit zu glauben, dass wir diese Probleme lösen können. Und dort müssen wir anknüpfen und dort müssen wir ansetzen. Die jetzige Regierung ist angetreten mit dem Arbeitsmotto sanieren, reformieren, investieren.
Ich dachte, das Arbeitsmotto ist, immerhin haben wir eine Regierung.
Sanieren war der große Fokus in der ersten Phase. Sie haben es geschafft, ein Doppelbudget auf die Beine zu stellen. Und jetzt geht es darum, schaffen Sie es, Akzente zu setzen bei reformieren und investieren. Das werden wir in einiger Zeit beantworten können. Es wurde ja viel angekündigt für Ende Sommer. Ich bin vorsichtig optimistisch, weil ich grundsätzlich optimistisch bin. Ich vermisse aber klar ein positives Zukunftsbild.
Gedankenspiel. Mir gegenüber sitzt Frau Bundesministerin Holzinger-Burgstaller. Sie sind keinem Koalitionspartner verpflichtet. Welche sind die Top 3 Maßnahmen, die jetzt notwendig sind, die Sie sich wünschen würden, um das ganz ernsthaft zu fragen?
Eine Überprüfung der Anreize, die wir im jetzigen System haben. Und hier geht es mir nicht nur um Steueranreize und Förderungen und Unterstützungsleistungen. Ich glaube, wir brauchen generell einen Review des gesamten Rahmenwerks im Sinne von, wie wirken die Regelungen, die wir haben, und wir haben sehr viele.
Hohe Besteuerung von Arbeit oder woran denken Sie?
Na, ich bin jetzt gar nicht in einem konkreten Steuerdetail, sondern hier geht es darum zu sagen, was bedeuten die Kombination von vielen Faktoren auf die Gesellschaft, was macht es mit, welche Anreize werden geboten, um zu arbeiten, wie wird eine Steuerlast verteilt, welche Möglichkeiten werden auch geschaffen, damit Menschen arbeiten können. Also ich denke jetzt speziell an Betreuungspflichten von Kindern, auch Pflegethemen klarerweise, die hier mit einhergehen. Welche Auswirkungen hat es auf die Gesellschaft, dass wir viele Dinge sehr kleinteilig denken in Österreich? Gibt es Bereiche, wo man vielleicht in einem Gesamtwurf noch einmal überlegen kann, wo wäre es sinnvoll, in einer kleineren Einheit vielleicht Dinge zu organisieren und wo wäre es sinnvoll, einen ganz klaren landesweiten Fokus zu machen? Ich bin wirklich gespannt und das meine ich ohne jeglichen Zynismus. Ich glaube, diese Reformpartnerschaft, wenn wir uns vor Augen halten, Bundesebene, Landesebene, Gemeindeebene, hier liegt ein irres Potenzial. Und da hoffe ich, dass wir einen Schritt weiterkommen. Ja, es mag dauern. Ja, viele Stimmen sagen, es geht viel zu langsam. Da bin ich ein ganz großer Anhänger von die richtigen Dinge machen und hier wirklich in die Tiefe gehen und die Diskussionen auch führen, die es führen muss. Wir haben, glaube ich, in der Situation, in der wir sind, ein bisschen eine historische Chance, dass wir ein, zwei Reformen hinbekommen und von denen werden unsere Kinder und deren Kindeskinder noch profitieren, wenn wir es jetzt richtig machen.
Und um das ganz klar zu machen, wo Sie mich jetzt mit dem Beispiel hingebracht haben, ist, dass ich Landesregierungen sehe, die derzeit in ihren Budgets auch Sanierungsthemen haben und deshalb in den kommenden Jahren die Zuschüsse für private Kinderbetreuung streichen werden und oder die Frage der 24-Stunden-Pflege anders organisieren wollen. Das sind Themen, die aus westlichen Bundesländern kommen. Das heißt, das wäre die falsche Richtung.
Wir brauchen eine Lösung für die Herausforderung Pflege. Wir brauchen eine Lösung für die Herausforderung Kindesbetreuung. Und zu sagen, es gibt hier keine Angebote, würde uns auf volkswirtschaftlicher Seite natürlich treffen. Habe ich das perfekte Konzept für diese Frage? Nein, leider nicht. Aber ich glaube, es liegen die richtigen Themen am Tisch, die es zu diskutieren gilt.
Wir erwarten nicht die Weltrettung von Ihnen, sondern ein besseres Bild in Sachen Bankenbereich in Österreich und auch was Ihren persönlichen Antrieb betrifft, über den wir dann gleich sprechen wollen. Aber bleiben wir noch ganz kurz beim Bereich des Bankings in Österreich. Die Bankendichte ist sehr hoch in diesem Land, der Wettbewerb auch. Wie lassen sich denn Marktanteile gewinnen? Geht das nur mit Gratiskonten oder muss heute jeder ein Krypto-Kaiser sein? Oder welche Strategien sehen Sie? Und die erste gewinnt ja Marktanteile auch im Retail-Bereich, wie der Bereich für Privatkunden bei Bankern heißt und Bankerinnen. Wie geht Wachstum in Österreich?
Wachstum ist das Ergebnis von sehr harter Arbeit in mehreren Dimensionen. Einerseits leben wir als Bank davon, dass wir das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden genießen. Wir sind mehr als 200 Jahre alt. Das klingt vielleicht da oder dort noch sehr verstaubt, bringt aber natürlich auch eine sehr große Stabilität und eine sehr große Vertrauensbasis von unseren Kundinnen und Kunden. Wodurch verdienen wir uns auch dieses Vertrauen weiterhin? Es geht nicht nur um die Vergangenheit, es geht vor allem auch um die Zukunft und wo wir uns weiterentwickeln, wo wir uns hinentwickeln, ist, dass wir natürlich das Banking der Zukunft, ein modernes Banking anbieten müssen und auch wollen. Wir haben es geschafft, vor wirklich einigen Jahren mit George als Banking-Plattform hier einen ersten Schritt zu machen in die Digitalisierung. Da waren wir Vorreiter in Österreich. Das hat extrem gut funktioniert und hier konnten wir uns auch dieses Image erarbeiten und diese Marke erarbeiten, dass wir ein modernes Banking anbieten und auch für eine Modernität und für eine Technologiefreude stehen. Das, was George tut und noch immer tut tagtäglich, ist, dass wir hier Weiterentwicklungen machen und vor allem auch versuchen, neue Technologien nutzbar zu machen. Weil eine neue Technologie ist toll, aber sie ist nur so gut, wie man sie nutzt. Und es liegt an uns, wie wir diese technologischen Möglichkeiten einsetzen. Wir haben mittlerweile viele Möglichkeiten in George, die wir uns vor einigen Jahren nicht hätten träumen lassen, was alles funktioniert, was in einer mobilen Art und Weise funktioniert und wie es auch von den Menschen angenommen wird. Hier möchte ich aber auch eine ganz spannende Beobachtung teilen. Was wir schon sehen, und wir haben zuerst gesprochen über die erste Gruppe und in den CE-Ländern, wo wir tätig sind, wir sehen durchaus Unterschiede im Nutzungsverhalten von Kundinnen und Kunden.
Während wir in Österreich Bargeld wollen, passiert woanders was?
Wir sehen eine sehr viel digital affinere Kundenschicht in den CE-Ländern. Und hier haben wir in Österreich, sei es Vorbehalte oder einfach im Nutzungsverhalten, andere Ansätze als andere Märkte.
Das gilt aber auch für Ihre Industrie. Also ich kann mich in den vergangenen 15 Jahren mit Diskussionen mit Bankerinnen und Bankern erinnern, die Apple Pay total unsicher fanden, die in den Zahlungsausschüssen lieber dafür plädiert haben, bei jedem zweiten Verwenden der berührungslosen Funktion die PIN-Abfrage zu befürworten, die Menschen drangsaliert haben mit Sicherheitskonzepten, die heute längst überholt sind. Es gibt auch technisch andere Möglichkeiten und die Verwendung von Apple Pay war bei Ihrem Institut noch nie ein Thema, bei vielen anderen ist es bis heute ein Kampf. Wie ist zu erklären, was die Digitalisierung mit Ihrer Branche gemacht hat, mit Ihren Mitarbeiterinnen, mit Ihren Mitarbeitern? Wieso wurde das bei der ersten anders angenommen als bei einer Landesbank gegebenenfalls?
Es ist sicherlich der Zugang, mit dem wir diesen neuen Technologien entgegentreten. Wir wollen und sehen es hier wirklich ganz klar als unsere Rolle, hier Frontrunner zu sein. Wir wollen diese Nutzungsmöglichkeiten möglichst umarmen, weil wir wissen, als erste Apple Pay gibt es, egal ob die erste Apple Pay verwendet oder nicht verwendet. Wir wollen natürlich die Möglichkeit, die die neuen Technologien bieten, nutzen und vor allem im Sinne unserer Kundinnen und Kunden nutzen. Für die Bank hat Apple Pay per se jetzt keinen riesigen Vorteil, aber für Sie als Nutzer, Sie haben es angesprochen, kann es einen Vorteil bieten. Und egal, wir brauchen nicht nur über Apple Pay sprechen, es gibt alternative Zahlungsmethoden, Google Pay, um nicht nur einen Anbieter jetzt hier zu nennen, und noch andere Möglichkeiten. Wir wollen Ihnen die Bandbreite bieten. Es ist unsere Aufgabe und da sehen wir uns ganz klar in einer Verantwortung, dass wir Ihnen alle Kanäle aufmachen und Ihnen alles ermöglichen, auch das Bargeld. Weil es ist Ihre Entscheidung, welchen Kanal Sie schlussendlich verwenden.
Ja, die gute alte Frage ist ja auch seit vielen, vielen Jahren bei Ihren Vorgängern und bei allen Instituten, wird das zu Filialschließungen führen? Fragen wir andersrum und positiv. Was sehen wir in weiterentwickelten Märkten in Sachen Digitalisierung? Gibt es dort auch so ein enges Filialnetz?
Wir sehen in allen Kundenbefragungen, die wir derzeit durchführen, speziell auch im Zusammenhang mit dem Investieren. Investieren ist ein Riesenthema. Vor allem auch für junge Menschen. Und jungen Menschen unterstellt man landläufig, sie sind sehr digital affin und sie brauchen keine Filialen. Und sie wollen eigentlich keine Beratung. All diese Dinge können wir in dieser Absolutheit nicht bestätigen. Wir kennen und kriegen dieses Feedback auch von vielen unserer Kundinnen und Kunden, dass auch junge Menschen Beratung wollen, nämlich auch persönliche Beratung von Menschen. Wir wissen, dass es Teilbereiche gibt, wo Kundinnen sehr digital affin sind. Und wir wissen auch, dass es Bereiche und Lebensmomente gibt, wo man lieber in eine Filiale geht. Das heißt, es ist kein homogenes Bild mehr. Es wird die Bank der Zukunft aus meiner Sicht ganz klar ein hybrides Modell sein. Kombination von Superhuman und Superdigital. Das ist aus meiner Sicht die Bank der Zukunft.
Vor etwa 7 Jahren hatten Banker noch panische Angst vor sogenannten Schattenbanken, wie das bei etablierten Playern hieß. Die Startups haben dann lieber Challenger-Banken dazu gesagt, aber je nachdem, wie man es dreht und wendet, Marktteilnehmer, ja auch eine teils österreichische Gründung wie N26 oder Revolut oder sowas. Wie groß ist die Panik da heute? Sind das neue Anbieter, die sich etabliert haben und eigentlich auch normale Banken mit einem digitaleren Interface sind? Sehen Sie da heute noch Disruptionspotenzial oder ist die Phase überstanden?
Ich beneide die neuen Marktteilnehmer, Sie haben jetzt 2 genannt, darum, dass sie gerade auf der technologischen Seite agieren können, von der grünen Wiese weg, ohne großen IT-Altlasten. Das ist sicherlich etwas, was eine alteingesessene Bank da oder dort ein bisschen träge macht. Was wir aber sehr wohl auch gesehen haben, speziell auch in Corona gesehen haben, es war, glaube ich, ein guter Maßstab, um zu sehen, wie erfolgreich sind denn diese Geschäftsmodelle. Hier haben wir einen sehr starken Trend weg von Digitalbanken, auch wieder zu Banken gesehen, die Filialen vor Ort haben, wo man mit Menschen sprechen konnte, auch in einer Pandemie. Haben sie ihre Berechtigung? Ja, ich glaube, man muss ganz offen sagen, man kann sich ja auch die Entwicklungen am Markt anschauen. Sie haben ihre Berechtigung. Es gibt einige, die mittlerweile durchaus auch profitabel sind. Und es ist ein Mitbewerber, den wir sehr ernst nehmen und der uns natürlich auch immer wieder dazu zwingt, unsere eigenen Systeme, unsere eigenen Prozesse zu überprüfen. Weil manche nennen sie ja auch Challenger-Banken. Und hier muss man sagen, das ist zum Vorteil des Kunden. Wir haben sicherlich viele unserer Prozesse modernisiert, vereinfacht, digitalisiert, um hier auch entsprechend mithalten zu können. Wir haben mit George Invest gerade jetzt ein Angebot auch geschalten, speziell, also grundsätzlich steht es natürlich allen offen, aber hier sicherlich mit einem Fokus auf junge Menschen mit sehr attraktiven Angeboten, um mit Neobrokern mithalten zu können.
Da wären andere Namen zu nennen. Jüngere kennen Trade Republic und da sieht man auch, dass Trade Republic heute, wer ein paar tausend Euro auf der Seite hat und die auch dort anlegen will, Zinsen anbietet, die sie wahrscheinlich als unanständig betiteln würden. Das heißt, konkret auch Gehaltskonten, die wollen jetzt natürlich jedenfalls auch zu einer volleren Bank werden, als sie das bisher waren. Sind die Jungen, wie Sie das auch vorher ansprachen, schon viel affiner für Traden, für Wertpapiere, vielleicht auch über den Krypto-Umweg?
Ich weiß es nicht, ob es der Krypto-Umweg ist. Es ist aber sicherlich in der Eurozone mitunter auch das Ergebnis von Negativzinsen über viele Jahre und auch ein positiver Effekt aus Finanzbildungsinitiativen, Diskussionen. Natürlich bieten auch soziale Medien und andere Kanäle mittlerweile mehr Informationen zum Thema Wertpapier, zum Thema Investieren. Und hier sind digital affine junge Menschen empfänglicher dafür. Und das ist aus unserer Sicht eine extrem positive Nachricht, weil die gesamte Branche inklusive Finanzministerium, Finanzmarktaufsicht, Nationalbank und viele andere Experten immer wieder darauf hingewiesen haben, das Geld am Sparbuch zu lassen, bedeutet ein Kaufkraftverlust und die Chancen, die ein Kapitalmarkt bietet, die sollte man nutzen. Das heißt investieren, das heißt breit gestreut und diversifiziert investieren mit einem langen Horizont idealerweise. Und ich spare mir jetzt alle Risikohinweise, die ich als Bank natürlich geben muss.
Die packen wir natürlich kleingedruckt in die Shownotes dann gerne. Aber bleiben wir noch kurz den Weg bei Krypto. Sie sind, jetzt bin ich furchtbar uncharmant, 1979 geboren. Wir beide sind in einer Generation groß geworden, die ohne Bitcoin und ohne Krypto auskommen musste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, meine Töchter, drei Töchter sind jetzt, die älteste ist 12 geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich je dazu in der Lage sein werde, ihr full-hearted Bitcoin zu empfehlen. Ich glaube auch, dass die meisten CEOs in diesem Land Bitcoin eher dann kennenlernen, wenn sie erpresst werden und da plötzlich Bitcoins überweisen sollten und sich fragen, wie das funktioniert und was das eigentlich kostet. Aber Spaß beiseite, ein Kernchen Wahrheit ist da wahrscheinlich dabei. Wie ernst nehmen Sie denn Kryptowährungen?
Wir nehmen es sehr ernst. Wir sehen hier die Wachstumsraten, ganz klar. Wir haben lange intensiv diskutiert, in welcher Form wir unseren Kundinnen und Kunden natürlich auch dieses Bedürfnis erfüllen wollen. Wie gesagt, es ist ihr Geld, es ist ihre Entscheidung, worin sie investiert sein wollen. Und hier haben wir uns für einen ganz klaren Ansatz entschieden. Wir haben keine Kryptoangebote derzeit im Beratungsangebot, weil es gibt Rechtsthemen, es gibt Risiken, wo wir noch nicht glauben, eine gute Antwort zu haben. Und wir haben aber es natürlich möglich gemacht und auch sehr transparent möglich gemacht, in Krypto zu investieren. Das können Sie über George tun. Sie finden im George Invest sogar eine eigene Kachel zum Thema Krypto, wo Sie sich informieren können. Also für uns geht auch nicht nur das Investieren oder das Traden mit Krypto ist ein Thema, sondern natürlich auch Inhalte und Finanzbildung zum Thema Krypto. Da gibt es vieles, was man wissen sollte, bevor man dort investiert. Und es ist eine Form der Spekulation. Und es steht mir nicht zu, manche Dinge auszuschließen oder hier wirklich zu sagen, ich möchte das bewerten, sondern das obliegt Ihnen. Wir geben Ihnen die Möglichkeit. Aber wir sehen es jetzt nicht in der breiten Masse, wenn es darum geht, Vermögen aufzubauen. Glauben wir, dass der Kryptobereich der richtige ist, um langfristig Vermögen nachhaltig aufzubauen? Das sehen wir aus der heutigen Perspektive noch nicht.
Das heißt, auch für Staaten eine Kryptoreserve, die da immer wieder angesprochen wird, da würden Sie jetzt nicht aufs Gaspedal drücken?
Wäre ich nicht vorne dabei.
Apropos Gaspedal, wie sieht es mit künstlicher Intelligenz aus? Wie viel an einem George-Konto und an Maßnahmen und an Auswertungen, die hintenrum mit den Daten passieren, sind mit KI heute möglich und würden Sie auch mit KI gerne machen wollen?
Möglich ist sehr viel. Wir haben als Bank, als Nutzer von KI-Lösungen, glaube ich, eine noch einmal besondere Verantwortung, weil wir es uns nicht leisten können, Ihnen eine falsche Antwort zu liefern. Wir haben, wenn Sie mit einem großen Anbieter sich eine Reise zusammenstellen oder sich eine Restaurantempfehlung holen, was ist denn das Downside Risk? Es ist wahrscheinlich relativ überschaubar. Wenn Sie es nutzen, um Ihr Finanzleben zu planen, um eine Beratung durchzuführen, ist das Risiko, das damit einhergeht und die Folgen einer falschen Antwort oder einer Fehlinformation oder einer unvollständigen Antwort eine viel, viel größere. Das heißt, wir sind natürlich extrem zurückhaltend im Sinne von, wir wollen KI-Lösungen dann einsetzen und dort einsetzen, wo wir sagen, wir können das sehr risikolos tun.
Aber in der Fraud Detection beispielsweise machen Sie das ja schon seit Jahren, um Risiko festzustellen.
Genau, also wir haben viele Bereiche, wo wir sagen, da kann uns die künstliche Intelligenz helfen, um besser zu werden. Sie haben einen Bereich angesprochen, wo wir es schon sehr lange nutzen. Das ist im Fraud, im Betrugsbereich, um zu erkennen, welche Transaktionen sind potenziell ein Betrugsfall, wo wollen wir, bevor wir diese Transaktion durchführen, vielleicht den Kunden nochmal fragen, bist du das wirklich? Wir haben beispielsweise auch mittlerweile im Einsatz die Möglichkeit, wenn Sie eine Kartenzahlung durchführen und das ist in einem für uns als Bank, als Ihre Hausbank,
Risikoklasse 5,
sehr überraschende Destination, dann fragen wir Sie, sind Sie sicher, sind Sie das und sind Sie gerade in diesem Land und wollen Sie diese Transaktion durchführen über George, wo wir eben die Möglichkeit haben, sicher zu kommunizieren. Und wenn Sie uns das bestätigen, können wir Ihnen das sofort freigeben und sie kann durchgeführt werden. Das ist ein riesiger Kundennutzen. Wir haben in der Geldwäsche, im Geldwäschebereich auch schon Prüfalgorithmen, wo wir sagen können, können wir Muster erkennen? Und da hilft uns eine Technologie in der Analyse der Daten. Die Interpretation dieser Analysen erfolgt aber auf jeden Fall noch durch den Menschen, um zu sagen, ja, wir glauben diese Analyse, wir gehen den Schritt weiter, wir machen diese Nachforschung oder wir machen sie nicht. Wir haben viele Bereiche zusätzlich noch zu dem bereits genannten, wo wir ganz klassisch als großes Unternehmen die Chance haben, mit KI unsere Prozesse intern zu verbessern.
Und kundenseitig haben Sie ja zunächst so eine Art Chatbot, haben sicher schon einige bei ChatGPT eingegeben, was wäre eine gute Anlagestrategie, ich denke, und wer es nicht gemacht hat, Sie haben das bestimmt gemacht. Haben Sie da Antworten bekommen, die Sie überrascht haben?
Ich habe gute Antworten bekommen im Zusammenhang mit, welche Themen werden adressiert und sind es die richtigen Themen, die adressiert werden. Es ist da und dort für mich nicht ganz nachvollziehbar, wenn es um Einzeltitel geht. Und ich hätte noch wirklich eine große Skepsis, dass die KI vielleicht ein sehr gutes Datenset hat, auf das sie zugreift, aber kennt die KI meine individuelle Lebenssituation? Weiß sie, das ist die Gerda Holzinger, die ist 79 geboren, die hat diese Themen, die hat diese Anlagerichtlinien, die ihr wichtig sind, die hat diesen Risikoappetit. Das kann eine KI, glaube ich, noch nicht so gut einschätzen.
Was für einen Risikoappetit hat eigentlich eine Risk Managerin? Ist der höher oder geringer eigentlich als von uns Normalsterblichen?
Es geht um die Risikoadäquanz.
Sie verwirren mich.
Ja, ich verwirre Sie sehr gerne. Es geht darum zu sagen, was ist der potenzielle Outcome und welches Risiko gehe ich damit ein? Und wie sind meine Rahmenbedingungen? Ich glaube, ein Risikomanager lebt davon, dass er Risiko nimmt. Weil wenn ich kein Risiko nehmen möchte, wenn mein Risikoappetit gleich null ist, dann brauche ich keinen Risikomanager mehr. Dann nehme ich überhaupt keine riskanten oder treffe überhaupt keine riskanten Entscheidungen. Es geht darum, die Unsicherheit, die da und dort mit Entscheidungen einhergeht, abschätzbar zu machen, bewertbar zu machen und dann zu sagen, in welchem Bereich kann und möchte ich ein Risiko nehmen. Und vielleicht ist mein Risikoappetit bei manchen Entscheidungen ein anderer als Ihrer und ist ganz sicher ein anderer vielleicht von Ihren Kindern, wenn es um Veranlagungsstrategien geht. Vielleicht haben Sie Erfahrungen gemacht in manchen Bereichen, die anders sind als meine und damit einhergehend haben Sie einen anderen Risikoappetit.
Ich habe jetzt ja eher ans Fallschirmspringen oder ans Mountainbike-Fahren ohne Helm gedacht, aber es geht auch um Anlagestrategien. Apropos Anlage, die erste Gruppe, über die wir heute auch ausführlich gesprochen haben und sprechen, der Nucleus, die erste Bank ist, hat vor wenigen Wochen einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden Euro verkündet. Über den wirtschaftlichen Erfolg haben wir auch eingangs kurz gesprochen. Wie erklärt man Menschen, die am Ende des Monats ihr Konto überziehen müssen, dass eine Bank, die dem Gemeinwohl verpflichtet ist, 1,6 Milliarden Euro Gewinn macht und dass das okay ist?
Was tun wir in der Erste Group? Wir sind ein Unternehmen, wir sind ein großes Unternehmen. Wir beschäftigen 45.000 Menschen in der Gruppe, wo Menschen tagtäglich in die Arbeit gehen, die eine Leistung erbringen, die einen Mehrwert für Kundinnen und Kunden erbringt. Ohne den Kundenmehrwert hätten wir nie die Erfolge, die wir haben. Und ohne diesen guten unternehmerischen Erfolg hätten wir auch nicht die Ergebnisse. Das heißt, es ist die Kombination und das Ergebnis von ganz, ganz vielen Menschen und der harten Arbeit von ganz, ganz vielen Menschen. Der Vorteil in der ersten Gruppe ist das, was Sie angesprochen haben, ist, dass wir die Situation haben, dass wir einen Kernaktionär, einen Hauptaktionär haben, der eine erste Stiftung ist. Und die kann genau das machen, was wir als börsennotiertes Unternehmen nicht machen können. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Wir haben im Sinne des Unternehmens auch für unsere Investoren Gewinne zu erwirtschaften. Diese Gewinne liefern wir ab. Und dadurch, dass der Hauptaktionär eine Stiftung ist, diese Stiftung kann genau diese Dinge tun, die wir nicht tun können, die im Rahmen der Gemeinwohlorientierung sehr viel weitergehen. Wir haben beispielsweise in der Kombination Erste Stiftung und Erste Bank seit vielen, vielen Jahren eine extrem gute Zusammenarbeit. Wir versuchen jene Bereiche, wenn es um Finanzbildung geht, die wir im Kundengeschäft machen können und auch als Aktiengesellschaft machen können, das ist auf der Bankseite, aber wir haben viele Bereiche, beispielsweise FLIP ist ein Schlagwort, das ist der Financial Life Park, wo wir Finanzbildung unabhängig vom Kundenstatus für ganz viele Menschen anbieten. Wir haben mittlerweile mehr als 100.000 Jugendliche im FLIP als Gast gehabt, wo wir Finanzbildung bieten. Und das ist nur möglich, weil wir hier eine erste Stiftung haben, die hier die Gewinne, die von uns erwirtschaftet werden, als Dividende bekommt und dann entsprechend hier wieder an die Zivilgesellschaft zurückgibt. Das heißt, diese Kombination, wir erwirtschaften als erfolgreiches Unternehmen Gewinne, und diese Dividenden werden dann auch wieder an die Zivilgesellschaft zurückgegeben.
Und neben den vielfältigen Tätigkeiten der Erste Stiftung gibt es ja auch mit der zweiten Sparkasse ein Thema, das Ihnen auch sehr nahe steht, auch weil Sie dort im Vorstand des Vereins seit Jahren sind. Können Sie mir an einem konkreten Fall erklären, wann ich mit der zweiten Sparkasse in Kontakt komme?
Grundsätzlich ist eine Geschäftstätigkeit mit der zweiten Sparkasse nicht etwas, was man plant. Und wahrscheinlich auch nicht anstrebt, im klassischen Sinne. Was ist die zweite Sparkasse? Die zweite Sparkasse wurde wieder mit Hilfe der Erste Stiftung und auch mit dem Geld der Erste Stiftung gegründet. Und was wurde dort gemacht? Die Idee war, es gab damals noch, das ist mittlerweile mehr als 15 Jahre her, die Situation in Österreich, dass es viele Menschen gab, die kein Bankkonto hatten. Und Sie wissen, wie essentiell es ist, ein Bankkonto zu haben. Es beginnt bei Mietzahlungen für Energieversorger und auch, um überhaupt ein Arbeitsverhältnis zu haben, es werden Löhne nicht mehr bar ausbezahlt, sondern werden überwiesen auf ein Konto. Und es gibt noch ganz viele andere Bereiche, wo man ohne Kontoverbindung einen wirklichen Nachteil im sozialen Leben hat. Diese Idee oder dieses Thema und diese Problematik wurde aufgegriffen, gemeinsam von der Erste Stiftung, der Erste Bank und auch NGOs. Also wir haben dieses nicht jetzt im stillen Kämmerlein erfunden, sondern haben auch NGOs gefragt, wo drückt denn der Schuh? Und da ist dieses Thema eben herausgekommen. Und dem haben wir uns angenommen. Die Zweite Bank wurde gegründet, dann eben als eigenes Institut, was es auch ganz besonders macht. Und Sie merken schon, ich kann sehr lange und sehr viel über die Zweite Sparkasse erzählen. Was es so besonders auch macht, ist, dass hier nur ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind. Es gibt keine andere Bank in Europa, wo genau das der Fall ist. Dass Menschen in ihrer Freizeit bereit sind, für eine Bank zu arbeiten, damit man Bankberatung macht. Das ist der Kern der Zweiten im Ursprung gewesen. Mittlerweile hat sich die Zweite weiterentwickelt und wir versuchen natürlich auch hier zu sagen, welche neuen Themen gibt. Wo drückt denn jetzt der Schuh? Mittlerweile gibt es ein Basiskonto. Das heißt, jeder hat einen Anspruch, einen Rechtsanspruch auf ein Konto. Das kriegen Sie bei jeder Bank. Das alleine ist nicht mehr jetzt die Aufgabe der Zweiten Sparkasse. Was wir zusätzlich gemacht haben in der Zweiten Sparkasse, ist auch das Thema Finanzbildung aufzugreifen. Wir bieten und auch das schon über viele Jahre Workshops für Jugendliche an, die vielleicht aus den klassischen Schulbildungswegen rausgefallen sind. Und das sind Workshops, wo es wirklich um die Basics geht. Ich habe sie auch selber gemacht. Und wenn Sie dann einmal erklären, wie ist dann eine Einnahmeausgabenrechnung und warum sollte man vielleicht eher zu einem Lebensmitteldiscounter gehen und nicht zur Tankstelle am Sonntag einkaufen? Und was macht es, wenn man eine Rechnung nicht aufmacht? Also all diese Dinge, da geht es wirklich um Basiswissen. Und das kann eine Zweite Sparkasse sehr glaubwürdig verkaufen und auch erklären, weil dort verdienen wir auch nichts. Die Zweite Sparkasse ist nicht darauf ausgelegt, dass wir dort Geld verdienen, sondern eben wirklich über den Umweg mit Bankdienstleistungen die Hilfe zur Selbsthilfe. Und als letzter Punkt, wo soll es weitergehen? Wo soll die Zweite Sparkasse jetzt tätig werden? Wir haben von diesem Gedanken kein Konto haben, es jetzt weiterentwickelt. Das ist die Bank für Hoffnungsträgerinnen. Und es geht vor allem um alleinerziehende, vielfach Mütter, weil wir hier sehen, hier gibt es einen besonderen Bedarf und das ist jetzt der große Schwerpunkt, wo wir ansetzen wollen, dass wir hier zusätzliche Beratungsangebote und Möglichkeiten noch einmal anbieten, weil diese Schicht braucht es.
Ich hoffe, ich bringe Ihren Terminkalender mit unserem Gespräch heute nicht völlig durcheinander, aber wenn Sie noch 20 Minuten haben, ich hätte noch ein paar Fragen.
Gerne.
Dann hätte ich zuerst sozusagen Schnellfeuerfragen mit der Bitte um kurze Antwort. Manche sagen auch Wordrap dazu. Ich hätte 12 Fragen, wo ich Sie um eine ganz kurze Antwort bitten würde. Im Idealfall ein Wort, ein paar mehr, aber die erste wäre 4-Tage-Woche oder 7-Tage-Woche?
7 Tage.
Sport vor oder nach der Arbeit?
Vor.
Führen Sie einen Terminkalender selbst?
Nein.
Auf welche Eigenschaften achten Sie bei Bewerberinnen oder Bewerbern am meisten?
Respekt, Kompetenz und Humor.
Gibt es eine gute Art zu kündigen?
Ja.
Was ist Ihr wichtigster Soft Skill, wie man so sagt?
Geradlinigkeit.
Und auf welches Networking-Event können Sie nicht verzichten?
Forum Alpbach.
Office, Homeoffice oder Hybrid?
Office.
Welche Eigenschaft hat Sie persönlich an die Spitze gebracht?
Durchhaltevermögen.
Gibt es eine Work-Life-Balance?
Ich lebe auch in meiner Arbeit sehr gut.
Was ist für Sie eine gute Bank?
Die Erste Bank.
Und Ihr Tipp an junge Menschen, die erfolgreich werden wollen?
Einsatz zeigen und eine Meinung haben.
Ich verrate kein Betriebsgeheimnis, weil ich Ihr Geburtsjahr schon genannt habe, also 79 geboren in St. Pölten. Eigentlich Raiffeisengebiet, würde man meinen. Hatten Sie Ihr erstes Konto eigentlich bei der Sumsi-Biene oder beim Sparefroh?
Bankgeheimnis.
Aber Sie hatten ja auch nie den Plan, in eine Bank zu gehen. Wie sind Sie dann trotzdem in einer Bank gelandet?
Ja, es war nie mein Plan. Ich muss gestehen, ich habe in meiner Studienzeit, in meiner Schulzeit nur klassische Berührungspunkte mit Banken gehabt. Klassisch ein Konto, eine Bankomatkarte und recht viel intensiver war die Auseinandersetzung auch nicht. Ich bin nach meinem Studium vor der Situation gestanden, dass ich arbeiten muss und arbeiten wollte. Mir war aber nicht ganz klar, wohin die Reise gehen soll. Ich habe auf der Wirtschaftsuniversität Handelswissenschaften studiert und das Gute an der Wirtschaftsuniversität ist, dass es extrem viele Möglichkeiten danach öffnet und das ist auch gleichzeitig die größte Herausforderung nach der Wirtschaftsuniversität, dass es extrem viele Möglichkeiten danach öffnet. Ich wollte mich eigentlich nicht entscheiden und wollte ursprünglich noch auf der Uni bleiben, wollte ein Doktoratstudium anhängen und bin dann durch Zufall bei einer Ausschreibung bei der Finanzmarktaufsicht gelandet. Das war nie mein Plan. Ich wollte dort auch nie hin. Ich muss gestehen, ich hätte Ihnen keine qualifizierte Antwort geben können, was die Bankenaufsicht denn so tut in Österreich davor.
Da ging es mehr um die Assistenzstelle sozusagen im ersten Aufschwung und dann sind 2 Jahre draus geworden.
Genau, also die Assistentenstelle auf der Universität, die hat es nie gegeben, sondern ich bin dann direkt in der Finanzmarktaufsicht gelandet und hatte dort einen sehr spannenden Bereich, wo ich tätig war. Das war die Analyse der Großbanken und damals war die Aufsicht noch nicht so groß, wie sie heute ist. Also gab es auch noch keine EZB in der direkten Aufsichtstätigkeit von Banken und da hat man wirklich viel gesehen.
Apropos viel gesehen, Sie haben einen meiner Lebensträume, den ich nie mehr erreichen kann, erzielt, nämlich in jungen Jahren. Sie haben eine Zeit lang in Frankreich während Ihrer Schulzeit, während der Gymnasialzeit war das, verbracht in der Nähe von Clermont-Ferrand. Wie ist es dazu gekommen?
Zufall, wie so vieles in meinem Leben, weil ich habe 2 Schwestern. Ich bin in der Nähe von St. Pölten groß geworden, in einem sehr kleinen Dorf, in einer sehr ländlichen Region. Da gibt es jetzt auch nicht so viel Programmpunkte. Und damals hatten meine Eltern von uns ein bisschen initiiert, von meiner Schwester und mir, von meiner großen Schwester, die Idee, dass wir doch eine Austauschschülerin aufnehmen könnten. Und es gab Organisationen, die das angeboten haben. Und es ist dann schlussendlich eine Französin bei uns gelandet, die Felicie. Und mit der Felicie habe ich mich sehr gut verstanden. Wir waren fast gleich alt und ich habe dann das Jahr danach, also sie war ein Jahr bei uns und ich habe dann das Jahr danach bei ihrer Familie, bei ihnen verbracht, bin einfach mitgegangen und es war eine tolle Erfahrung und ich würde das jedem Kind, jedem Jugendlichen nur empfehlen, ein bisschen über den Tellerrand schauen, das hilft schon sehr.
Haben Sie heute noch Kontakt?
Ja.
Ich bin immer wieder bei jedem Kontakt mit französischen Banken überrascht, wie lange sich Schecks dort gehalten haben. Das werde ich nie verstehen, aber Gottlob ist das bei uns anders gelaufen. Zu Ihrer beruflichen Karriere, auf die wir uns ja konzentrieren wollen, sind dann aber auch bei der ersten Bank 20 Jahre fast geworden. Nächstes Jahr ist es soweit. Was kriegt man denn, wenn man 20 Dienstjahre hat bei der ersten als Geschenk? Gibt es da eine Anstecknadel oder?
Es gibt keine Anstecknadel. Es gibt etwas. Wir haben klar, und das ist ein bisschen auch vorgegeben in unserer Betriebsvereinbarung, ein Jubiläumsgeld. Ich bin jetzt ganz offen, ich kann Ihnen nicht sagen, wie hoch das Jubiläumsgeld ist. Was wir Ihnen aber auch anbieten, wenn Sie 20 Jahre bei uns sind als Mitarbeiter, ist, dass Sie statt Geld Freizeit nehmen können und das immer mehr Kolleginnen und Kollegen auch wirklich machen.
Im Ernst möchte ich ja mit der Frage auch ausdrücken, hat sie es nie von der ersten weggezogen?
Jedes Mal, wenn der Gedanke ganz kurz in mir hochgekommen ist, es wäre an der Zeit, etwas Neues zu machen, im Sinne vielleicht von ein bisschen einer anderen Tätigkeit, der Bankbereich oder die Bank und die erste Gruppe ist extrem vielfältig, hat sich innerhalb des Konzerns, innerhalb der Gruppe etwas Neues aufgetan, sprich eine neue Aufgabe. Also ich bin nicht in all den Jahren in der erste Gruppe immer in meiner gleichen Funktion gewesen, sondern habe viele unterschiedliche Tätigkeiten gemacht, unterschiedliche Verantwortungen gehabt. In kleineren Banken wäre es wahrscheinlich notwendig gewesen, dort die Bank zu verlassen und woanders hinzugehen. Die erste Gruppe ist so groß, dass es die Möglichkeit gibt, das innerhalb des Konzerns zu machen. Und davon habe ich profitiert.
Und dann kommt der Moment, wo Sie mit 41 Jahren Vorstandsvorsitzende wurden. Und so steht das dann auch überall. Aber eigentlich ist ja viel mehr damit verbunden, weil Sie werden ja nicht einen Anruf von einem Headhunter wie Egon Zehnder oder so bekommen haben, sondern da gab es ja, nehme ich an, viele Entwicklungen, auch dass Sie schon zuvor im Vorstand waren. Wie ist es denn tatsächlich dazu gekommen, dass die ganze Maschinerie angeworfen wurde, die Aufsichtsratsbeschlüsse etc., die Bestellung? Wer hat wann angerufen und Sie gefragt, ob Sie Vorstandsvorsitzende werden wollen?
Es ist die Kombination von einer längeren Entwicklung und dann wirklich diese Diskussion mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, mit dem Konzernvorstand, sprich auch dem alten CEO, damals Bernd Spalt, der hier in seiner Funktion war. Und es ist sicherlich das Resultat von Leistung einerseits, andererseits aber auch Glück. Man braucht Glück, um in diese Situation zu kommen, dass genau diese Position zu diesem Zeitpunkt auch frei wird und dass es diese Möglichkeit gibt. Und die Leistung und den Einsatz, den man gezeigt hat über viele Jahre davor, den braucht es, damit es dieses Vertrauen gibt, dass Menschen, die diese Entscheidung treffen, einem das zutrauen. Und in dieser glücklichen Situation war ich, dass ich einerseits im Konzern war, schon im Vorstand war, hier auch schon Vorstandstätigkeit vorweisen konnte und auch das Vertrauen von den entscheidenden Personen hier genossen habe, dass sie mir das zutrauen.
Vorstandsvorsitzende mit 41 Jahren in einer Bank, Sie haben gesagt, die es seit etwas über 200 Jahren gibt, als Frau in einem Bereich, in dem ansonsten Nadelstreif, Bernd Spalt hat wahnsinnig gern Hosenträger, kann ich mich gut erinnern, oder so wie ich ihn kenne. Bei den Zigarren weiß ich es nicht genau, aber das sind Bankvorstände bei Ihnen in vielen Bildern. Und dann stehen Sie als junge Frau dort. War das immer alles super easy in der ersten, weil die erste so total modern und cool ist, oder gab es da auch Widerstände?
Ich glaube, dass ich die Karriere, die ich gemacht habe, in anderen Banken so nicht gemacht hätte. Das heißt, ja, ich hatte viele Vorgesetzte, Männer wie Frauen, die mich immer gefördert und gefordert haben. Und ich bin ganz sicherlich nicht die typische Vorstandsvorsitzende einer Bank. Also ich traue mich jetzt zu wetten, dass hier unten im Eingangsbereich einige Personen, die mir untergekommen sind, keine Ahnung davon haben, wer ich bin und was ich bin. Und das sicherlich jetzt nicht als auf eine Frage, was macht denn diese Dame, als erste Antwort geben würde. Das heißt, ja, ich bin anders. Ich glaube schon, dass Banken sich ändern. Und vielleicht auch natürlich die Zeit ein bisschen vorgibt, welche Vorstände braucht es denn? Und vielleicht braucht es jetzt etwas anderes, als es noch vor 5, vor 10, vor 20 Jahren war. Und das ist auch komplett wertfrei. Ich möchte nicht sagen, dass mein Stil besser ist als der Stil von anderen. Es ist sicherlich ein anderer Zugang. Und in Summe geben uns die Erfolge recht.
Faktum ist auch, dass Sie als Frau deshalb, möchte ich das auch so betonen, an der Spitze einer Bank nach wie vor eine Ausnahmeerscheinung sind. Sie sind aber nicht die erste Frau an der Spitze der Erste Bank Österreich. Elisabeth Bleileben-Korn, Ihre Vorvorgängerin als CEO sozusagen, war auch Stellvertreterin vom damaligen Group CEO Andreas Treichel. Was hat sich denn in den vergangenen 15 Jahren nicht verändert? Wo sind Frauen in Führungspositionen nach wie vor benachteiligt im Vergleich zu Männern? Und dass man sie manchmal vielleicht auf den ersten Blick unterschätzt, das haben Sie ja auch gerade eben gesagt.
Das kommt sicherlich vor. Ich würde es jetzt nicht nur meinem Frausein zuschreiben, sondern vielleicht da oder dort auch, dass ich zwar vielleicht schon 20 Jahre tätig bin, aber mir das nicht auf den ersten Blick man mir zutraut. Das kann auch ein Vorteil sein. Das heißt, als Sie gesagt haben, wo gibt es Nachteile, dieses Unterschätzen, ich habe das auch erlebt bei vielen jungen männlichen Kollegen, die wurden oft unterschätzt. Das war oft nicht der Nachteil der jeweiligen Person.
Ja, ist ein gutes Täuschungsmanöver.
Und andere Bereiche, wo wir strukturell als Frauen einen Nachteil haben, es ist immer sehr individuell unterschiedlich, wie man diese generell Frauen-Männer-Diskussionen erlebt. Ich sehe schon und ich war wirklich überrascht, dass ich damals meine Funktion angetreten habe, also in den Vorsitz gekommen bin, mit welcher Überraschung das in Österreich und mit welcher medialen Präsenz das auch einhergegangen ist, dass eine Person in meinem Alter und dann auch noch eine Frau hier in die Funktion kommt. Ich wusste, es ist ein Thema. Es war mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, wie groß das Thema noch ist, das wir auf dieser Seite haben.
In den vergangenen Jahren sind also auch deutliche Fortschritte erzielt worden. Ich würde sagen, wenn zwei dieser Bereiche, natürlich Diversity, ja, im Bankbereich sind auch die grünen Investments sicher etwas, über das wir auch nochmal eine Stunde reden könnten, das jetzt aber nicht tun. Beide Themen sind laut US-Präsident Trump irgendwie tot. Die Diversity-Programme werden vor allem in US-Konzernen zurückgefahren, hat es nie gegeben. Die Akten darüber werden vernichtet, die Bilder werden gelöscht. Nein, Diversity nie gehört. Der Präsident scheint zufrieden. In der ersten Gruppe spielt Diversity mutmaßlich, jetzt auf der Webseite stand es heute Nachmittag auch noch drauf, weiterhin eine große Rolle, so hoffe ich. Darf man das in diesem internationalen Umfeld, in dem man sich jetzt eh immer bewegt, überhaupt noch laut sagen oder was verändert sich im Diversity-Bereich in den kommenden Jahren?
Es verändert sich laufend etwas. Im Diversity-Bereich aus meiner Sicht haben wir eine ganz große Herausforderung und hier spreche ich nicht als Frau, sondern als Vorstand eines Unternehmens. Wir brauchen Talente. Wir brauchen die klügsten Köpfe und wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir nachhaltig auf mehr als 50% der Menschen verzichten. Mittlerweile sind Frauen die Mehrheit, auch in Österreich. Und deswegen ist das eine sehr natürliche Entwicklung in diese Richtung. Wir sehen auch in dem Moment, wo Frauen in Führungspositionen sind, dass so Themen wie Gender Pay Gap kein Thema mehr sind. Wir sehen auch im Zusammenhang mit, wer geht in welche Programme, wer wird befördert, wer bekommt eine Gehaltserhöhung. Wenn es einen gewissen Anteil, einen Anteil, der hoch genug ist, an Frauen in Führungspositionen gibt, dann kommt der Rest von selbst. Dort, wo wir noch hinterherhinken, ist sicher, dass der Anteil noch nicht flächendeckend und noch nicht systematisch hoch genug ist. Das heißt, eine Frau, die aus einer Führungsfunktion ausscheidet, aus einer Top-Management-Funktion ausscheidet, reißt ein Riesenloch und wir haben noch nicht die breite Masse an Nachwuchs. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ich bin ganz klar davon überzeugt, als Frauen, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Als Sie Vorstandsvorsitzende wurden, hat jemand nachgezählt, 178 von 192 Vorstandsposten in der österreichischen Wirtschaft von Männern besetzt. Ich persönlich mag auch immer gerne den Vergleich, wenn es mehr Stefans als Frauen gibt oder so, ist sicherlich auch der Fall. Aber wie ändern wir das? Oder ändert sich das auch von allein? Oder braucht es kurzfristig noch die Quote und andere Mechanismen?
Ich glaube, es muss das allgemeine Bemühen geben, dass wir dorthin wollen. Das ist für mich der erste Schritt. Sie haben zuerst Entwicklungen in den USA genannt, wo es Menschen gibt, die das nicht mehr erreichen wollen. Wenn wir diesen ersten Schritt nicht gemeinsam gehen und diesen Gedanken nicht teilen, werden wir dort nicht hinkommen. In Europa, in Österreich, habe ich nicht diesen Eindruck, dass wir hier von diesem Grundkonzept abgekommen sind, was mich sehr freut. Das heißt, diesen Grundkonsens haben wir und jetzt geht es darum, die Maßnahmen zu setzen, dass wir dorthin kommen. Die Quote ist so ein bisschen dieses eine Instrument, das immer wieder herangezogen wird, im Positiven wie im Negativen. Ich glaube, wir können es auch sehr wohl ohne Quote schaffen, ohne Frauenquote, dass wir dorthin kommen. Die Frage ist, in welchem Zeitraum schaffen wir das? Ich möchte ein Beispiel nennen, wo wir gesehen haben, dass eine Frauenquote durchaus positive Ergebnisse gezeigt hat. Das war im Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat von großen Unternehmen wurde es vor einigen Jahren ja eingeführt, wo man vorgegeben hat, es muss eine gewisse Anzahl des unterrepräsentierten Geschlechts in den Aufsichtsräten geben. Und hier haben wir gesehen, dass die Anzahl von Frauen massiv zugenommen hat. Und ich sehe es auch in meinem Unternehmen, in der Erste Bank und in meinen Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen. Also wir haben eine Situation, wo wir im Aufsichtsrat, lassen Sie mich kurz nachrechnen, 50-50, wenn nicht sogar einen Überhang an Frauen, an weiblichen Mitgliedern haben. Und wenn ich alle zusammennehme und wir haben auf der Vorstandsebene 50-50. Also ich glaube, das ist das Ziel, wo wir hinwollen.
Wir haben jetzt ja auch Ihre Karriere besprochen, haben gesehen, was die Stationen waren, auch die Perspektiven, die für Sie wichtig waren. Man könnte das ja auch zusammenfassen, immer nach oben, immer neue Themen. Wenn es zu langweilig wurde, ein neues Thema, immer spannend. Gab es auch Dinge, und vielleicht sind das die schwersten Fragen, die man nicht mag, Sachen, wenn es im Vorstellungsgespräch kommt, was sind Ihre negativen Eigenschaften? Und sagt man, ich bin ungeduldig oder irgendwie sonst was. Gibt es Fehler? Gibt es Sachen, die Sie heute definitiv anders entscheiden würden als damals in der jeweiligen Situation?
Natürlich lernt man dazu. Alles andere wäre gelogen. Man lernt in den einzelnen Funktionen dazu, man lernt in der Dynamik dazu, man lernt auch mit Erfahrungen, die man gemacht hat. Ein Punkt, und ich würde sicherlich nicht sagen, das ist die Ungeduld. Die Frage ist, und ich möchte ein Beispiel nennen, wo wir gesehen haben, nicht nur in der Erste Bank, sondern generell in Österreich, wie viel Veränderung möglich ist. Und das war in der Pandemie, in der Corona-Zeit. Wir haben in der Erste Bank umgestellt, den gesamten Geschäftsbetrieb und auch die Kundenprozesse von einem Tag auf den nächsten Tag, um hier wirklich digital alle Dinge, die über Jahre nicht möglich waren, waren über dieses eine Wochenende oder über dann wenige Wochen möglich und wurden möglich gemacht. Sind wir damals in der Veränderung, wie sehr tragen wir das standardisiert in das Unternehmen hinein? Wie sehr greifen wir das auf? Weit genug gegangen? Bin ich weit genug gegangen? Ich glaube nicht aus heutiger Perspektive. Also ein bisschen Zurückhaltung ist sicherlich etwas, wo ich sage, vielleicht gerade in jungen Jahren, sprich jungen Funktionsjahren, hat man diesen Mut, hat man diese Einschätzung, wie weit kann ich gehen, wie weit ist gesund, wie weit muss ich gehen und was braucht es wirklich? Da habe ich sicherlich über die Jahre dazu gelernt.
Das heißt, man könnte auch der Politik zurufen, es geht mehr, als wir manchmal auch meinen, vielleicht auch insgesamt?
Es geht mehr, beziehungsweise ich glaube, wir müssen nach mehr streben, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen.
Also ein besseres Schlusswort würden wir nahezu nicht finden. Ich versemmel es dann trotzdem mit der letzten Frage, weil darüber müssen wir natürlich reden. Ihren Vertrag haben Sie bis Ende 2027 unterschrieben. Meine Schlussfrage ist, könnten es auch 30 Jahre bei der Ersten werden?
Das liegt an der Erste Bank.
Und wenn es nach Ihnen geht?
Ich sehe keinen Grund, es zu ändern.
Ich bedanke mich herzlich für die Überzeit, die Sie gewährt haben, für den Besuch bei uns hier im Standard Podcast Studio und herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann abonnieren Sie am besten den Standard. Alle Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Feedback, darauf freuen wir uns. Das schicken Sie uns am besten auf podcast@derstandard.at. Diese Folge wird produziert von Christoph Neuwirth. Scholt Wilhelm ist unser Chef von Dienst. Unsere Musik stammt von Maximilian Bless. Mein Name ist Gerold Riedmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Über 1,5 Millionen US-Dollar. So hoch sind die durchschnittlichen Kosten nach einem Cyberangriff. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Sophos MDR bietet rund um die Uhr zuverlässigen, kosteneffizienten Schutz vor Cyberbedrohungen. Jetzt informieren unter sophos.de/mdr. Sophos schreibt man SOPHOS.